Kennt jemand die Melodie? Alle so jung hier. Let It Be, genau. Ich habe vorhin gerade mal nachgerechnet, das sind fast 50 Jahre her. Gehört schon zu den Klassikern. Als das damals gesungen wurde, da sagte mein Vater noch, was soll diese Gorilla-Musik? Und heute sagt man, wow. Let It Be, was hat das mit Elisabeth und mit Maria zu tun? Let It Be ist eigentlich ein Marienlied und heißt, also der Text lautet, wenn es mir schlecht geht, wenn ich schwierige Zeiten durchmache, erscheint Mutter Maria, beruhigt mich mit leisen Worten, kommt mir nahe und tröstet mich. Okay, das ist nicht meine Überzeugung. Aber es gibt eine Menge Menschen, Komponisten, Liedermacher, die über die Maria geschrieben haben, Lieder geschrieben haben. Einer von ihnen ist der Komponist Christoph Schönherr, Professor an der Hochschule für Musik und Theater hier in Hamburg. Er hat ein Lied, also ein Stück geschrieben, Magnificat. Es geht um das Loblied der Maria. Und wenn hier jemand ist, der sagt, oh, das würde ich mir gerne mal anhören, ich habe mir die Freiheit genommen, da hinten Flyer auszulegen, Magnificat, das Loblied der Maria, nächste Woche Samstag um 17 Uhr in der Adventgemeinde Haferkamp 16, etwas moderner und beschwingt. Maria, Werbeblock Ende. Ich möchte den Text lesen aus Lukas 1. Maria entschloss sich, so schnell wie möglich Elisabeth zu besuchen, die mit ihrem Mann Zacharias in einer kleinen Stadt in den Bergen Judäas wohnte. Sie betrat das Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth die Stimme Marias hörte, bewegte sich das Kind in ihr und erfüllt vom Heiligen Geist rief sie: Dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen, dich und dein Kind. Womit habe ich verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Als ich deine Stimme hörte, hüpfte das Kind in mir vor Freude. Wie glücklich kannst du sein, weil du geglaubt hast. Was Gott dir angekündigt hat, wird geschehen. Wir haben das ja im Theaterstück gehört, also das haben sich die Frauen nicht ausgedacht, sondern so ist es wirklich geschehen. Man kann verstehen, dass sich Liedermacher mit der Maria beschäftigen und beschäftigt haben. Sie ist etwas Besonderes, ihre Reise zu Elisabeth. Irgendwie auf felsigen Wegen, damals gab es noch keine Straßen in dieser Gegend, bergauf, bergab, schnellen Schritts, alleine durchs Gebirge. Das zeigt schon etwas von Kraft, von Entschlossenheit. Einige Monate später, Maria ist schon wieder auf der Reise, hochschwanger. Und wenn die Bilder stimmen, die man so sieht und die Maria tatsächlich auf dem Esel geritten ist, die gut 100 Kilometer von Nazareth nach Bethlehem. Also ich bin ja noch nie schwanger gewesen, habe das aber ein paar Mal erlebt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses Reiten auf dem Esel sehr geburtseinleitend fördernd sein könnte. Kurz nach dem Wochenbett muss Maria fliehen, weil der König in Jerusalem will ihren Sohn töten lassen. 30 Jahre später verliert sie ihren Sohn durch Gewalt. Eine Hinrichtung. Das ist Stoff für viele Lieder, obwohl wir in der Bibel nicht viel lesen über die Maria, aber es gibt viele Lieder über sie. Stellt euch vor, wir würden mal in die Kleider eines Menschen hineinschlüpfen, der von christlichen Gewohnheiten und Gepflogenheiten und Bibel überhaupt keine Ahnung hat. Und wir würden mit ihm über einen Weihnachtsmarkt gehen und kämen an die Stelle, wo die Krippe aufgestellt ist. In Lebensgröße sind da ein Mann und eine Frau, ein Futtertrog, in dem Futtertrog ein Kind. wahrscheinlich ihres. Was soll das? Was bedeutet das? Und dann steht die Maria auf, erwacht zum Leben und spricht auch die Worte, die wir gerade gehört haben. Verzeiht, ich lese es trotzdem nochmal vor. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich bin glücklich über Gott, meinen Retter. Mich, die ich gering und unbedeutend bin, hat er zu großem berufen. Zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Die Barmherzigkeit des Herrn bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die ihn ehren. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron und Unterdrücker richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und seinen Nachkommen hat er es für immer zugesagt. Wenn man sich vorstellt, die Maria war ungefähr 14 Jahre alt. Ist jemand hier 14 Jahre? Die sind alle weg, ja? Wir würden sagen, keine Mutter, Teenie. 14 Jahre. Und sie spricht ein solches Loblied. Ich möchte mit euch dieses Loblied mal aus drei verschiedenen Perspektiven anschauen. Die erste Perspektive ist die Sicht Marias. Der lebendige Gott ist ihr begegnet. Der Gott, der sie, also ihr Volk, aus der Gefangenschaft herausgeholt hat, mit starkem Arm, die Ägypter gezwungen hat, dieses Volk gehen zu lassen, der das Volk durch das Rote Meer hindurch geführt hat, der ihnen dieses Land gegeben hat, in dem Milch und Honig fließen, der die Welt gemacht hat, nicht nur die Welt, den Kosmos, dieser allmächtige Gott, der so heilig ist, dass die Juden nicht mal gewagt haben, seinen Namen auszusprechen. Dieser gewaltige Gott beugt sich nieder und begegnet diesem Mädchen, diesem 14-jährigen Mädchen. Sie durfte Mutter Jesu werden. Und sie wurde damit die erste Frau, überhaupt der erste Mensch, für die Gott in seinem Sohn Mensch wurde. Interessant. Und bis heute wird ihr Name immer wieder genannt, wenn Christen das Glaubensbekenntnis sprechen. Da sind zwei Namen genannt, Maria und Pilatus. Die Krippe und das Kreuz. Die Rettung der Menschheit und die Vergebung der Sünden durch Jesu Tod. Diese beiden Ereignisse werden zwei konkreten Menschen zugeordnet, der Maria und dem Pilatus. Und Gott hat diese Geringe, sie sah sich ja als gering an, hat diese geringe Maria angesehen. Und sie hervorgehoben, herausgehoben aus allen Menschen, die damals lebten. Was für ein Gott. Mit ihr aber, mit diesem Zuwenden Gottes an diese Maria, wendet sich Gott auch allen denen zu, die vielleicht sagen, ich bin noch zu jung oder in meiner Vergangenheit ist so viel Müll passiert oder ich bin noch zu unvollkommen. Ich weiß viel zu wenig über den Glauben und die Bibel. Gott wendet sich jedem zu, der sich klein fühlt und klein ist. Und er sagt zu ihm, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Was für ein Gott. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Niemand muss sich wegen seiner Vergangenheit, muss sich wegen irgendwelcher Dinge, die geschehen sind, wegen seiner Herkunft klein fühlen. Gott hat diese Menschen groß gemacht. Und die Großen? Er hat es genau umgekehrt. Das, was für uns normal ist. Zwei Jungen brachen eines Nachts in einem Supermarkt ein. Sie stahlen nichts, sie veränderten nur die Preisschilder. Und es gab ein komisches Erwachen für die Verkäufer und auch für die Kunden, als sie morgens eine hochwertige elektrische Zahnbürste für 1,29 Euro fanden und eine Flasche Wasser für 512 Euro und solche Dinge, ein Kaugummi für 199 Euro und ein iPad für 5,59 Euro. Da war alles umgedreht. Wir leben in einer Welt, in der manches Mal die Werte umgedreht sind. Ich hatte auf einer Freizeit mit Teenies über Partnerschaft gesprochen, mit den jungen Leuten. Und ich gab ihnen zwei Listen. Eine Liste mit positiven Eigenschaften, aus denen sie sich 5 positive Eigenschaften aussuchen konnten, wie sie sich ihren Partner vorstellen, und eine Liste mit negativen, aus denen sie sich 5 negative aussuchen mussten. Und was soll ich euch sagen? Leider muss ich bekennen, dass die Jungs sich da besonders hervorgetan haben. Sie lieben eine hübsche, dumme mehr als eine liebevolle, hässliche. Gott hat die Werte umgedreht. Das Kleine, das Unbedeutende, das Hilfesuchende, das hat er groß gemacht. Sie haben eine Chance. Und die Großen, die Bedeutenden, die Selbstgefälligen, von sich Eingenommenen, die hat er klein gemacht. Zweite Perspektive, die Sicht der Gemeinde. Die Geschichte zieht sich wie ein roter Faden von Abraham bis Jesus und von Jesus zu uns hin. Gott erbarmt sich über sein Volk. Und er hat das aus freien Stücken gemacht, ohne dass irgendeine Voraussetzung erfüllt werden musste. Im Gegenteil, Gott sagt, du bist das Kleinste unter allen Völkern gewesen, ich habe aber dich ausgewählt. Und dieses Volk war immer wieder ungehorsam, war immer wieder gottlos, war vermessen, war streitsüchtig, politisch verblendet. Das sind Hinweise, die wir sogar in der Bibel finden. Und Gott sagt, ich habe dich lieb. Du gehörst zu mir. Gott liebt dieses Volk ohne Voraussetzungen. Und wenn ich vorhin gesagt habe, aus der Sicht der Gemeinde, dann geht es darum, dass Gott uns liebt, ohne dass wir irgendwelche Dinge bringen müssen. Der große Gott schaut uns an. Er hat uns aus dem Staub herausgehoben und in seine göttliche Familie aufgenommen. Was für ein Gott. Dritte Perspektive, meine persönliche Sicht. Maria hat dieses Lied ja nicht an der Krippe gesungen, sondern kurz nachdem sie diese Botschaft von dem Engel Gabriel erhielt: Du wirst einen Sohn auf die Welt bringen. Es ist auch in gewisser Weise ein Seelsorgelied. Wer gerade verlassen wurde, wer sich so fühlt, als stünde er an einer Klippe, bereit zum Sprung, wer keine Hoffnung hat, dass ihn irgendetwas retten könnte, wer sich Sorgen um das tägliche Brot machen muss, wer sich Sorgen machen muss wegen seiner Arbeit, Aus diesem Lied hört man heraus, Gott verspricht dir, dass er dich mit Augen der Liebe anschaut. Ganz gleich, was um dich herum und mit dir geschieht. Gott verspricht, dass Jesus für dich geboren wurde. Und Jesus verspricht, dass er alle Tage bei dir sein wird. Jeden Tag bei dir. Und das ist auch dieses Lied ist damit auch eine Art Stoppzeichen. In der Guten Nachricht-Übersetzung lauten diese Zeilen: Er fegt die Stolzen weg samt ihren Plänen. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron. Was seid ihr lieber, die Kleinen und die Schwachen oder die Großen und die Starken? Also ich identifiziere mich lieber mit den Kleinen und den Armen. Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass ich durchaus auch zu den Stolzen gehöre. Ich habe viele eigene Pläne und Gedanken. Ich kann mein Leben ganz gut selbst organisieren. Lasse ich mich von Gott korrigieren? Er hat durchaus Korrekturen für mich bereit. Bin ich bereit, mir von ihm das Heft aus der Hand nehmen zu lassen? Bin ich bereit, ihm einen Teil von dem zu geben, was ich durch meine Arbeit bekommen habe? Bete ich vor Entscheidungen, die ich treffe, oder gehen meine Gebete in diese Richtung? Lieber Gott, mach doch bitte, dass der Plan gelingt. Dass mein Plan gelingt. Geht es mir um mich? Oder geht es mir darum, dass er groß wird in meinem Leben? Ja, und wenn ich ehrlich bin, nun, ich will das nicht doppelt sagen, aber ich gehöre oft genug zu diesen Stolzen. Und solange ich dort bin, kann Gott mir nicht helfen. Als noch vor ein paar, ich wollte sagen Tagen, aber es ist schon ein paar Jahre her, als ich noch Zeiten verbrachte mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Pfadfindern, auf Freizeiten, da war es mir wichtig, dass ich auch, wenn es ans Baden ging, eine gewisse Sicherheit habe. Deshalb hatte ich mich für einen Rettungsschwimmerkurs angemeldet. Und ein bedeutender Teil in der Ausbildung waren die sogenannten Befreiungsgriffe. Befreiungsgriffe. Das heißt, wenn jemand, der am Ertrinken ist, herausgeholt werden will, der aber Panik hat, entwickelt er dreimal so viel Kraft wie unter normalen Umständen. Und das kann wahrscheinlich für beide, den Ertrinkenden und den Retter, tödlich enden. Also muss man sich befreien können und den, der da paddelt und in Sorge ist zu ertrinken, dass man den sicher bekommt, da sagt man dann dazu Fessel, Schlepp, Griff, sagt alles aus. Man packt diesen Menschen, man schleppt ihn dann ab und rettet ihn. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist mit diesen Befreiungsgriffen, es mag komisch klingen, aber dann bleibt nichts anderes übrig, als den so lange paddeln zu lassen, bis er nicht mehr kann. Und dann kann ich ihn rausziehen. Und genauso geht es den Starken. Manches Mal muss Gott uns ganz schön lange zappeln lassen, bevor er uns retten kann, bevor er uns herausziehen kann. Es war am 7. Dezember 1988. Im Nordwesten von Armenien gab es ein schweres Erdbeben. Die Häuser stürzten ein und als die Erdstöße vorbei waren, rannte ein Vater in die Schule. Und was er da sah, nahm ihm fast alle Hoffnung. Menschen standen schon dort, weinten, klagten. Die Schule war eingestürzt wie ein Kartenhaus. Und er begann, mit bloßen Händen Trümmer wegzuräumen. Und die Leute sagten, lass das, das bringt nichts. Hier hat niemand überlebt. Aber er ließ sich nicht beirren. Er sagte diesen Leuten, ich habe für meinem Sohn gesagt, ich bin immer für dich da, was auch passiert. Und er räumte Schutt weg. 8 Stunden, 16 Stunden, 24 Stunden, 36 Stunden. Und er schob ein letztes großes Trümmerstück beiseite, da hörte er Stimmen. Und er rief, Ahmed, das war sein Sohn. Und der Junge antwortete, Fatih, und sagte zu den anderen Kindern, 13 waren es insgesamt, die in einem Hohlraum untergekommen waren oder gerettet waren, als dieses Haus zusammenstürzte. Ich hab's euch doch gesagt, mein Vater hat gesagt, ich bin immer für dich da, der holt uns raus. Die Kinder konnten alle gerettet werden. Der Vater trug seinen Sohn Ahmed nach Hause. Die Dorfbewohner jubelten und wollten ihn hochleben lassen. Und er meinte nur, ich habe meinem Sohn versprochen, ich bin immer für dich da. Und das habe ich nur erfüllt. Ja, der Vater, unser Vater, ist immer für uns da. Was auch immer geschieht, du bist sein Kind. Du bist so wichtig, dass er für dich geblutet hat, unser Herr. Und er sagt dir immer wieder neu, ich habe dich lieb. Ich kenne deinen Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Was für ein Gott. Amen.